Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni trägt gerne dick auf, wenn es um die Justizreform geht. So war es auch vergangene Woche in Mailand, als sie vor ihren Anhängerinnen und Anhängern für ein Ja beim Referendum an diesem Wochenende warb. Bei einem Sieg des Nein, so sagte sie, würde es Italien mit noch nachlässigeren Richtern zu tun haben, mit noch surrealeren Entscheidungen auf Kosten der Bürger. Und sie setzte noch eins drauf. Würde das Nein gewinnen, dann würden illegale Einwanderer, Vergewaltiger, Pädophile und Drogendealer wieder auf freien Fuß gesetzt. Das ist harter Tobak. Was die Ministerpräsidentin damit suggerieren will, die Justiz, so wie sie heute arbeitet, funktioniert nicht. Sie führe ein gefährliches Eigenleben und genau deshalb sollen die Menschen am Sonntag und Montag mit Ja stimmen. Die Justizreform ist eines der zentralen Projekte der Regierung Meloni. Doch es gibt große Zweifel daran, ob ihre Umsetzung auch wirklich eine gute Idee ist. Das sagt auch Francesco Palermo. Er ist Verfassungsrechtler und mit ihm habe ich in diesem Podcast darüber gesprochen, was denn die Justizreform wirklich vorsieht und was bei der Volksabstimmung für ein Ja oder für ein Nein spricht. Herr Palermo, ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns im Podcaststudio sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern in einem Satz, also wirklich sehr kurz und prägnant, worüber wir an diesem Wochenende, also am 22. und am 23. März, eigentlich abstimmen?
Es geht um eine Reorganisation der Gerichtsordnung in Italien und insbesondere um die Trennung der Rollen zwischen Richtern und Staatsanwälten.
Sie haben es angesprochen. Zum einen also geht es bei diesem Referendum um die klare Trennung zwischen Richterschaft und Staatsanwaltschaft. Bisher konnten Sie ja in den ersten 9 Jahren Ihrer Laufbahn in die jeweils andere Funktion wechseln. Mit dieser Reform allerdings soll das nicht mehr möglich sein. Das heißt, die Regierung Meloni argumentiert, dass diese klare Rollentrennung die Unparteilichkeit der Gerichte stärke. Ist das juristisch plausibel oder ist das eher ein politisches Framing?
Es wäre natürlich wünschenswert, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und das aufgrund der komplexen und teilweise konvoluten, manchmal auch unklaren Aufbau dieser Reform. Natürlich gibt es Probleme der Unparteilichkeit manchmal, wie in allen Bereichen und in allen Berufen. Und vor allem in korporativen Berufen besteht die Gefahr natürlich schon. Es gibt natürlich ein menschliches und ein berufliches Problem und natürlich auch bei den Richtern und Staatsanwälten. Die Frage ist, ob diese Reform das Problem löst und sogar, ob eine Reform überhaupt das Problem löst. Vielleicht kann man das Problem mildern. Ich bezweifle allerdings, dass diese Reform vor allem dieses Thema wirklich vom Tisch haben wird.
Mein Kollege Markus Lacher hat vor rund einem Monat einen Artikel zu dieser geplanten Justizreform verfasst und er hat unter anderem Sie, Herr Palermo, interviewt und Sie meinten in diesem Artikel, dass Sie die Reform für total umsonst halten als eine reine Marketinggeschichte. Was meinen Sie damit konkret?
Habe ich wirklich das gesagt? Also, nein, das ist vielleicht übertrieben.
Oder hat sich Ihre Meinung gewandelt in diesen letzten Wochen?
Nein, eigentlich finde ich, dass die Probleme, die die Reform ansprechen sollte, richtige Probleme sind. Ich glaube, eine verfassungsrechtliche Verankerung der Trennung der Laufbahnen zwischen Richtern und Staatsanwälten macht Sinn. Aber dafür bräuchte man wahrscheinlich nur einen Satz in die Verfassung einzufügen. Das ist, was konkret die Reform im Artikel 9, Artikel 102 Absatz 2 der Verfassung macht. Punkt. Alles andere braucht man eigentlich nicht und könnte sogar schädlich sein.
Warum schädlich?
Weil die ganze Gewaltenteilung neu organisiert wird. Alles, so gut wie alles, wird mit ordentlichem Gesetz dann konkret geregelt. Es bleiben große Fragen offen. Die Frage ist dann, was wird die Politik die Mehrheit damit machen. Ich bin sehr skeptisch gegenüber jenen, die sagen, diese Reform sei eine Aushöhlung der Demokratie. Das nicht. Das Problem ist, dass diese Reform versucht, etwas in die Verfassung zu verankern, aber konkret delegiert sie alles dem ordentlichen Gesetz, ohne garantierte absolute Mehrheiten oder sogar qualifizierte Mehrheiten. Das ist, was eigentlich man hätte machen müssen. Leider ist es so, es wird ein Prinzip in die Verfassung hineingeschrieben, das bereits in der Realität schon realisiert ist. Und alles andere wird dann mit dem ordentlichen Gesetz bestimmt. Das ist nicht der korrekte Weg, um mit Verfassungsänderungen umzugehen.
Verfassungen also Sie meinen müssen auch natürlich das Thema Referendum, denn Sie haben es angesprochen. Das Thema ist sehr komplex, das Thema ist sehr trocken auch, sehr schwierig auch zu erklären, welchen Sinn macht es also, dass die Bürgerinnen und Bürger, nur da die Regierung die Mehrheit nicht bekommen hat, jetzt darüber abstimmen müssen.
Eine Zweidrittelmehrheit in der zweiten Lesung hätte es schon gegeben. Die ganze politische Mehrheit hat dafür gestimmt und Teile der Opposition auch. Insofern hätte man eine kleinere und gezielte Reform gemacht, hätte man auch sofort die Zweidrittelmehrheit gehabt und es wäre dann kein Referendum mehr nötig gewesen. Nur politisch ist es ganz anders. So ein trockenes Thema wie dieses kann man natürlich sehr schwach, dann schwierig verkaufen bei der Wählerschaft. Mit einem Referendum ist es hingegen so, dass dann es notgedrungen und leider zu einer Art Legitimierung der Mehrheit oder eben ein Versuch, die Regierung zu stützen. Und das ist ja grundsätzlich falsch. Aber wie kann man dann sonst anders wählen, wenn die Leute einfach nicht wissen, worum es geht? Es ist auch nicht die Aufgabe der einzelnen Wähler, sich mit den Details auszukennen. Dafür sind die Parlamentarier auch bezahlt letztendendlich.
Also Herr Palermo, Sie meinen, dass es eine Alternative zu diesem Referendum gegeben hätte?
Oh ja, eine klare, kleine, sehr gezielte Reform. Wie gesagt, Artikel 102 der Verfassung, Punkt. Vielleicht mal auch die Verankerung in der Verfassung der qualifizierten Mehrheiten, zum Beispiel für die Ernennung der sogenannten Laienmitglieder des Richterrates, und alles andere hätte man nicht gebraucht. Dafür hätte man ganz einfach eine Zweidrittelmehrheit gehabt und dann hätte man auch eine gute Leistung gebracht für die Justiz insgesamt. So geht es letztendlich um andere Themen und es ist leider so, dass alles sehr politisiert wird.
Um welche Themen geht es denn in Wahrheit und warum ist dieses Referendum so aufgeladen?
Es geht um unterschiedliche Sachen. Ja. Einerseits geht es um diese sogenannte Justizreform, die wirklich die Justiz nicht anspricht, sondern die Organisation vor allem. Und man geht einfach zu weit. Ja. Zum Beispiel das Los von den Richtern und Staatsanwälten in die jeweiligen Organen. Da können wir vielleicht
da kommen wir noch darauf zu sprechen. Genau.
Zum anderen, jede politische Kraft, egal ob Mehrheit oder Opposition, versucht, die Ergebnisse auch so zu interpretieren und zu sehen in einer politischen Perspektive. Und das hat natürlich mit den Inhalten der Reform nichts zu tun.
Sprechen wir noch einmal die einzelnen Punkte an. Also es geht zum einen in diesem Referendum um die Trennung der Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten. Wenn man sich aber die Zahlen ansieht, dann erkennt man, dass bislang nur ein verschwindend kleiner Teil die Funktion gewechselt hat. So sind in den vergangenen 5 Jahren, und ich finde das ganz interessant, nur 1% der Staatsanwälte in das Richteramt gewechselt und lediglich 0,2% der Richter zur Staatsanwaltschaft. Also stellen Sie sich, Herr Palermo, hier nicht auch die Frage, wozu braucht es dann diese Reform?
Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht erinnern an die Reform Renzi vor 10 Jahren. Und da ging es plakativ um die Abschaffung des KNEL, des Rates für Soziales und Wirtschaft. Darum ging es nicht natürlich. Ja? Und so eine Kleinigkeit war sehr nachvollziehbar und das hätte man auch sofort mit Zweidrittelmehrheit erzielen können. Dasselbe passiert jetzt mit dieser Reform. Die Trennung der Laufbahn ist an und für sich sehr positiv. Und es ist auch etwas, was man besser in der Verfassung hineinschreibt, als nur wie jetzt mit dem ordentlichen Gesetz. Also das wäre natürlich ein positiver Schritt. Nur es gibt viele andere Themen, die noch komplizierter sind, die nicht so leicht vermittelbar sind, die aber eben dann am Ende ein ganz anderes Justizsystem schaffen, wie zum Beispiel die Trennung der Richter- oder Staatsanwaltsrat in zwei. Es wird zwei Organe geben.
Also das ist eben der zweite Punkt, Herr Palermo, eben, um den es in diesem, bei diesem Referendum zur Justizreform geht. Also mit der Reform soll es also nicht nur einen einzigen obersten Rat der Magistratur geben, sondern zwei eigenständige Gremien. Ein Gremium für die Richterschaft und einem für die Staatsanwaltschaft. Also was soll das bewirken?
Es sollte die Folge sein der Trennung der Laufbahn. Aber zwei Gremien braucht es eigentlich nicht. Es gibt viele andere Staaten, wo zum Beispiel ein eigenes Organ zwei Untersektionen hat, wie zum Beispiel in Frankreich und in anderen Ländern. Also das verkompliziert das Ganze und dafür braucht man natürlich auch keine Verfassungsänderung. Und vor allem, es geht darum, dass die Mitgliedschaft in diesen Gremien nicht mehr durch die Wahl von eben geeigneten oder nicht geeigneten Kandidaten, so wie bei jeder Wahl, erfolgen soll, sondern per Los. Und das ist natürlich ein Zeichen des Misstrauens. Ja? Es kann gute Richter geben, die überhaupt unbegabt sind für diese Verwaltungsthemen und umgekehrt. Also, und dann geht es natürlich in zweiter Linie, und das ist auch in meiner Perspektive ziemlich problematisch, um die Disziplinarverfahren. Wiederum, es gibt ein Problem. Ja, manchmal sind die Richter und Staatsanwälte sehr kooperativ. Und wie in allen anderen Berufen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Kollegen dann natürlich sich sehr stark machen gegen andere Kollegen. Ja? Und das passiert, nehme ich an, auch in der Journalistenkammer, in der Ärztekammer, bei den Universitätsprofessoren und. Also an und für sich könnte man sich natürlich eine Reform auch wünschen. Nur die Frage ist, ist diese Reform die richtige? Und da wird ein neues Gericht geschaffen, also ein drittes neues Organ. Und in diesem Organ ist die Politik stärker vertreten als im jetzigen obersten Richterrat. Es gibt ja eine ganze Menge von kleinen Details.
Darf ich hier vielleicht kurz einhaken? Sie sagen, hier ist die Politik stärker vertreten, da eben das Kandidatenverzeichnis für dieses Los, das wird vom Parlament erstellt und besteht aus Rechtsprofessoren und Anwältinnen und Anwälten zum Beispiel. Meinen Sie das damit?
Ja, das ist auch jetzt schon der Fall. Nur die Frage ist, wie viele Leute sollen in diesen Listen hineinkommen und wie viele werden dann ausgelost? Ja? Weil natürlich kann man in der einen oder anderen Art und Weise natürlich dann dazu auch beeinflussen. Nur das richtige Thema ist, das wissen wir nicht. Und alles bleibt dann beim ordentlichen Gesetz, also mit einfacher Mehrheit im Parlament. Und dieses Gesetz wird alles definieren. Und das ist das Problem. In der Schweiz, wenn ein Referendum stattfindet, dann gibt es auch schon angehängt sind die Leitlinien für die Durchführungsbestimmungen. Und hier hat der Minister nur gesagt, ja, natürlich werden wir dann für dieses Gesetz auch die Anwälte, Staatsanwälte, Richter, Professoren, was auch immer einladen. Aber das ist ja bei der Erarbeitung der Verfassungsreform nicht der Fall gewesen. Also das Verfahren, wie gesagt, ich betone das nochmal, es geht nicht so sehr um die Inhalte, es geht in erster Linie um die Vorgehensweise. Und mit der Verfassung soll man noch mehr aufpassen als bei anderen Gesetzen. Viele sagen, diese Reform ist nicht perfekt, aber es ist ein erster Schritt. Aber so sollte man mit der Verfassung nicht umgehen.
Das Herr Ballamo, Sie sind ja Verfassungsrechtler. Ja. Was steht also aus verfassungsrechtlicher Sicht auf dem Spiel nun mit dieser Reform?
Wirklich, wie man mit der Verfassung umgeht, was ist das Verständnis der Verfassung? Die Verfassung ist was sehr Ernsthaftes. Und wenn man dann etwas ändert, dann ändert sich das ganze System. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Man kann mit diesem immer postulierten Pragmatismus die Verfassung ändern. Man sollte eine klare Linie haben und diese klare Linie auch verteidigen und dann technisch korrekt umsetzen. Die Tatsache, dass diese Reform einfach nur die Spitze des Eisbergs ist und viele anderen Verfassungsreformen von links und rechts, egal, auch so in dieselbe Richtung gehen, heilt das System nicht. Also die Tatsache, dass andere Verfassungsreformen die Verfassung irgendwie schlecht behandelt haben, um das diplomatisch zu sagen, heißt nicht, dass alles machbar ist. Im Gegenteil, man müsste sich wirklich Gedanken machen um die Verfassung und dann eben im Vornherein dann denken, was will man erzielen, macht man das, sich die Zeit nehmen dafür und auch die Beteiligten auch mit einbeziehen.
Mit ins Boot zu holen. Durch diese Trennung der Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten sollen ja auch die sogenannten Correnti, wie man sie nennt, also diese internen Lagerbildungen aufgebrochen werden. Warum ist denn aus Ihrer Sicht ausgerechnet dieses System Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Dorn im Auge?
Wie gesagt, das ist ein richtiges Problem. Das Problem besteht, wie in anderen Berufen. Ich gehöre zu einer Kategorie, jene der Universitätsprofessoren, wo es eben dieselben Probleme gegeben hat. Es gab auch Strafverfahren gegen einige, die dann eben die Wettbewerbe manipuliert haben. Und dann ist man auch relativ streng damit umgegangen. Aber wir haben jetzt auch ein Losverfahren, ein teilweise Verfahren, weil eben man muss bestimmte Kriterien erfüllen und dann kann man ausgelotet werden. Nur, dieses System besteht schon seit 15 Jahren. Und die Ergebnisse sind katastrophal. Also es hat sich wirklich nichts gebessert. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden, weil die Ressourcen dann jetzt weniger geworden sind für die Unis und wahrscheinlich auch für die Justiz wie für alle anderen Bereiche, wenn eben die Welt sich so entwickelt, wie es aussieht. Und dann eben löst das nicht das Problem, weil die Probleme sind menschlicher Natur und nicht unmittelbar eben, wer dann ausgelotet wird. Dann.
Man muss ja sagen, dass bereits Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi den Richterinnen und Richtern, aber auch den Staatsanwälten vorgeworfen hat, politisch voreingenommen zu sein und seine Regierungsarbeit gezielt zu torpedieren. Warum hegen denn die Mitte-rechts gerichteten Regierungsparteien, wie jetzt auch die Regierungspartei von Giorgia Meloni, dieses tiefe Misstrauen gegenüber der Justiz?
Ja, es gibt mehrere Antworten zu dieser Frage. Einerseits ist es allgemein ein Problem der Politik mit Kontrollen immer Schwierigkeiten zu haben. Das ist ja vielleicht normal, menschlich und das passiert auch bei Mitte-Links-Regierungen, ehrlich gesagt. Dann gibt es eine allgemeine Tendenz weltweit, Kontrolle abzuschaffen.
Das sehen wir in den USA zum Beispiel auch.
Zum Beispiel. Und dafür braucht man auch eine gute verfassungsrechtliche Ausrüstung. Die US-Verfassung ist einfach veraltet. Und wenn dann ein Präsident so brutal agiert wie der Präsident Trump im Moment, dann hat er auch viel Spielraum, weil die Verfassung maßgeschneidert ist auf die Lage vom Ende des 18. Jahrhunderts.
Und da muss man sagen, wäre eigentlich Italien besser ausgestattet?
Absolut. Aber keine Verfassung ist perfekt und ich bin immer dafür, dass man an den Verfassungen immer schleift. Aber eben, schleifen ist eine Sache und grundsätzliche Reformen, die nicht gut durchdacht sind, schaffen mehr Probleme, als sie lösen.
Wir wissen ja, dass Ministerpräsidentin Giorgia Meloni immer wieder sehr heftige Aussagen getätigt hat, gerade erst auch an diesem Wochenende. Wie wirken denn solche Aussagen auf die Gewaltenteilung, aber auch auf das Verhältnis zwischen Politik und Justiz?
Das ist die Politisierung der Debatte. Ist leider so und das muss man in Kauf nehmen, wenn man über solche Themen zur Urne geht. Ja? Und ein Referendum hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass jetzt viele Leute über dieses Thema reden und einige informieren sich sogar, was ja auch positiv ist. Der Nachteil ist natürlich, dass alle möglichen Slogans dann in die Debatte reinkommen. Und mir kommt vor, viele Befürworter des Nein sind eigentlich die beste Wahlkampagne für das Ja und umgekehrt, weil ja das Niveau der Debatte sehr, sehr, sehr schlecht ist. Zum Beispiel hat das natürlich nichts zu tun mit gerichtlichen Fehlern und wird immer wieder gesagt, ja, die Richter, die einen Fehler machen, die müssen bestraft werden. Und das sind so Sachen, die dann auch eine Spur hinterlassen. Egal wie das Referendum ausgeht, ja, wird es ungefähr 50-50 sein, wahrscheinlich 51-49. Und dann bleibt eine gespaltene Gesellschaft. Deswegen wählen wir ein Parlament. Vor allem für technische Themen wie diese sollen die Politiker auch die Verantwortung übernehmen und dann sich zur Wahl wieder stellen. Ich bin nicht so besonders zufrieden mit einem Referendum in dieser Angelegenheit, weil eben ja das Niveau wirklich immer schlimmer wird und wir haben noch einige Tage noch vor uns und vor allem die Gesellschaft gespaltet bleibt und die Wunden heilen sich ja nicht so leicht.
Ja, und das ist die zentrale Frage, was bedeutet das denn dann am Ende auch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat und auch in die Justiz?
Ja, leider wird, egal wie das Referendum ausgeht, das Vertrauen in der Justiz weniger sein. Und das hat mit dem Inhalt der Reform nichts zu tun. Das hat mit der Debatte und mit der Qualität der Debatte.
Würden Sie sagen, Herr Palermo, das ist das erklärte Ziel der Regierung Meloni?
Kann sein, es kann sein. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Also befürchten Sie auch ein mangelndes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Gewaltenteilung unseres Landes?
Das ist schon lange der Fall und hat auch mit dieser Reform wenig zu tun. Diese Reform ist ja nur ein kleiner Schritt in eine allgemeine Richtung, wo die Leute eben alles, was Kontrollen, Gewaltenteilung und so weiter anbelangt, das sind alle Hürden, die es schwieriger machen, dann konkrete, pragmatische Entscheidungen. Ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem Begriff von Pragmatismus, weil hinter dem Pragmatismus, was sich gut anhört, sich alles birgt. Ja, es kann alles werden. Ja, wir sind pragmatisch. Okay, wir haben ein Problem, dann gehen wir ran. Nein, es braucht eine Systematik. Es braucht klare Ziele. Es braucht gute Instrumente und dafür sind Gesetze und in erster Linie Verfassungen da. Wenn wir diese umgehen, das ist nicht mehr die Kultur der Verfassung, nicht mehr die Kultur der Gewaltenteilung. Das hat aber mit dem Referendum wirklich wenig zu tun. Wir leben in einer Zeit, wo eben das Vertrauen und das Bewusstsein der Wichtigkeit der Gewaltenteilung und der Checks and Balances immer mehr abnimmt. Und ja, das sind so Tendenzen, die sehr besorgniserregend sind, abgesehen von diesem Referendum.
Werfen wir jetzt noch einen Blick oder einen konkreten Blick nach Südtirol. Wir wissen ja, dass das Landesgericht in Bozen seit Jahren unterbesetzt ist. Würde eine Trennung der Karrieren von Richter und Staatsanwaltschaft denn diese Personalsituation nicht noch zusätzlich verschärfen?
Ja, wahrscheinlich schon. Es ist auch sehr interessant, weil auf der einen Seite kann man natürlich nicht verlangen, dass eine Reform gemacht oder verhindert wird, weil eben das Landesgericht Bozen seine Besonderheiten hat. Andererseits eben wurde sofort gesagt, ja, natürlich werden wir vielleicht einige Probleme haben, aber dann werden wir mit dem Minister reden und wir finden eine Lösung. Ja, das ist der typische Ansatz. Man denkt im Nachhinein, nicht vorher, dass es Probleme geben wird und dann sucht man eine pragmatische Lösung, die natürlich so vielleicht 90% eine schlechte Lösung ist, weil sie nicht genug durchdacht wird.
Also das heißt, es bräuchte jetzt vorab bereits oder es hätte bereits vorab eine Sonderregelung für Südtirol gebraucht?
Unter anderem, ja. Und wir sind nicht Nabel der Welt, aber natürlich auch für Südtirol und auch für viele andere Bereiche, die angetastet werden von dieser Reform.
Es bringen sich ja nun sehr viele Politikerinnen und Politiker, aber auch Experten, Wissenschaftlerinnen in Stellung mit einem Ja oder mit einem Nein. Überrascht Sie zum Teil die Heftigkeit der Argumentationen?
Leider überrascht mich das nicht mehr. Das heißt aber bei weitem noch nicht, dass ich mich daran gewohnt habe.
Es sind nur noch wenige Tage hin, also am 22. und 23. März findet dieses Referendum in Italien statt. Wie schätzen Sie denn die Beteiligung am Referendum?
Darauf wird ankommen. Laut Umfragen wird es so sein, dass je höher die Wahlbeteiligung, desto wahrscheinlicher es ist, dass das Ja sich durchsetzt. Umgekehrt, wenn weniger Leute wählen gehen, dann ist es wahrscheinlicher, dass das Nein überwiegt.
So, und nun kommen wir zur zentralen Frage, Herr Palermo. Wie werden Sie denn abstimmen?
Oh, würde es wirklich um die Trennung der Laufbahnen gehen, dann würde ich sofort Ja stimmen. Alles andere zwingt mich leider dazu, mit Nein zu stimmen und dann in der Hoffnung, dass danach eine weisere und durchdachte und partizipative Reform der Justiz kommt, weil Justiz braucht letztendlich Reform.
Herr Palermo, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise hier bei uns im Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, Sie hören schon, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Justizreform ist komplex und es droht, Italien zu spalten. Einig sind sich die beiden Lager nur in einem. Die Menschen sollten am Sonntag und Montag auf jeden Fall zu den Urnen schreiten und ihre Stimme abgeben. Unabhängig davon, ob sie das Ja oder das Nein ankreuzen. Das ist auch der Sukkus des Artikels von Karl Hinterwaldner in der aktuellen FF, der noch einmal sehr übersichtlich und klar aufzeigt und erklärt, was denn hinter der Justizreform wirklich steckt. Und damit sind wir auch schon bei der aktuellen FF. Und wie in jeder Ausgabe dieses Podcasts blicken wir auch heute auf die aktuelle Ausgabe. Worüber berichten wir diese Woche? In der Titelgeschichte geht es um das Thema Einbrüche. Die Zahl lässt aufhorchen. Täglich wird in Südtirol in 3 Wohnungen eingebrochen. Was das mit den Betroffenen macht, warum sie sich so ohnmächtig fühlen und warum Uli Meier, die zuständige Landesrätin für Sicherheit, mit den Ordnungskräften hart ins Gericht fährt, all das lesen Sie in der Titelgeschichte von Julia Staffler. Und während Silke Hinterwaldner ein Interview mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zum Thema Bettenstopp geführt hat, geht Alexandra Aschbacher der Frage nach, ob denn Gabriele Morandell, also die Vorsitzende der sozialen Mitte der SVP, ihr Versprechen halten konnte, um dem linken Flügel der Partei mehr Sichtbarkeit zu geben. Ja, und dann darf ich abschließend noch auf das Spezial Gesundheit verweisen. Dort nehmen wir zum einen die wichtigsten Social-Media-Trends rund um die Gesundheit und die Schönheit unter die Lupe und zum anderen den Mythos Cholesterin. Vielen gilt ja Cholesterin als Bedrohung, anderen wiederum als überschätzter Laborwert. Im Interview nimmt Peter Marschang, Primar der Inneren Medizin am Krankenhaus Bozen, dazu Stellung. Und er erklärt, ob Ernährung überhaupt etwas bewirken kann und wann Medikamente unerlässlich sind. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!